D-Radio Wissen. Update.
Wer führt das Vereinigte Königreich wieder raus aus dem Schlamassel? Auf diese Frage gibt es heute noch keine Antwort, aber zumindest wurde ein erster Schritt gemacht. Bis heute Mittag durften sich konservative Politiker auf die Nachfolge von Premier David Cameron als Parteivorsitzender und Regierungschef bewerben. Brexit-Befürworter Boris Johnson wurde heiß gehandelt, zögerte seine Entscheidung aber bis kurz vor der Deadline hinaus.
Well, I must tell you, my friends, you who have waited faithfully for the punchline of this speech.
So theatralisch kündigte Johnson seine Pointe an. Das ist eines unserer Themen im Update, heute mit Franziska Zecher.
Update.
Um es kurz zu machen, Johnson wird nicht Nachfolger von Premier Cameron, denn er tritt nicht an.
That having consulted
nach Gesprächen mit Kollegen und in Angesicht der Umstände im Parlament,
I have concluded that person cannot be me.
Um das zu erklären, braucht er allerdings ziemlich lange, um genau zu sein, 12 Minuten. Knapp 20 Minuten vor der gesetzten Deadline stellt sich der blonde Brexit-Befürworter vor die Kameras. Zuerst spricht er über die große Chance, die die Briten jetzt hätten, eine erfolgreiche Wirtschaft zu errichten, von der alle profitierten.
This is our chance to build a Britain, not just with a dynamic free market economy, but an economy where everyone benefits from that success.
Auch an Selbstlob fehlt es in der Rede von Johnson nicht. Er ist stolz darauf, was er als Londoner Bürgermeister geleistet hat.
And I'm immensely proud of what my team achieved at City Hall over the last 8 years.
Es folgt eine 3-minütige Auflistung dieser Erfolge. Gesunkene Zahl von Verkehrsunfällen, gesunkene Kriminalitätsrate, mehr Bauprojekte. Alles das wünscht sich Boris Johnson in seiner Rede auch für das Vereinigte Königreich, was viele als Kandidatur interpretieren. Umso größer ist die Überraschung, als Johnson kurz später dann seinen Verzicht erklärt. Auch der BBC-Moderator ist fassungslos.
This is a real shocker.
Überrascht dürfte auch Innenministerin Theresa May gewesen sein. Sie kandidiert auch für die Nachfolge von Cameron und hat in ihrer Bewerbungsrede noch ordentlich gegen Johnson gestichelt.
I don't gossip about people over lunch. I don't go drinking in Parliament's bars.
May lästert nach eigener Darstellung also nicht beim Mittagessen über andere und treibt sich auch nicht in Bars rund um das Parlament herum. Obwohl sie beim Referendum für den Verbleib in der EU war, macht sie jetzt aber klar,
Brexit means Brexit.
Mit ihr wird es also kein zweites Referendum oder Ähnliches geben. Insgesamt sind noch 4 weitere Tories angetreten, um David Cameron zu beerben. Aus der Runde der Kandidaten wählt die Fraktion nächste Woche 2 Personen aus. Wahrscheinlich läuft es auf ein Rennen zwischen May und Justizminister Michael Gove hinaus. Letzterer ist auch Brexit-Befürworter und war bis gestern ein Unterstützer von Boris Johnson. Am 9. September dann wählt die Partei den oder die Nachfolgerin.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Dass Boris Johnson sich überraschend nicht zur Wahl stellt, war natürlich auch im Netz großes Thema. Für Daniel Erck war es eine Wendung zu viel. Wäre die britische Politik eine Serie, ich würde jetzt ausschalten. Zu unrealistische Plot-Twists. Rai Ho twittert dazu, der Hashtag Johnson gehört auch verboten. Was für ein Lappen. Erst gackern, bis der Arzt kommt und sich dann nicht trauen, das Ei zu legen. Miriam Kalbach meint, liebe Briten, der Typ, der euch das alles eingebrockt hat, verzieht sich. Merkt ihr langsam was? Autochton kommentiert bei tagesschau.de, nach dem, was er damit angerichtet hat, wäre das auch ein ganz schön beschissener Job. Und Emsa Brosson schreibt auf Twitter zum Johnson-Rückzieher, da verstehe mal einer die verrückten Populisten. Gunnar Dogan vermutet dagegen eine Taktik. Kluger Schachzug von Johnson, nicht britischer Premier werden zu wollen, Krise aussitzen und kandidieren, wenn wieder die Sonne über Großbritannien scheint. Ähnliches glaubt auch Jamie Trinidad auf der BBC-Seite. Boris furzt in einem vollen Aufzug und steigt aus. Mit Blick auf das Jahr 2020. Vielleicht hat sich der Geruch bis dahin ja verzogen.
Was sonst noch wichtig war?
Die Spur der 3 Selbstmordattentäter vom Istanbuler Flughafen führt ins Ausland. Laut türkischer Regierung handelte es sich bei den Männern um einen Russen, einen Usbeken und einen Kirgisen. Außerdem erhärtet sich der Verdacht, dass die Terrormiliz IS hinter dem Anschlag am Dienstagabend steckt. Vorher haben Sondereinsatzkommandos bei mehreren Razzien in der Türkei rund 20 Verdächtige festgenommen. Die türkische Regierung hat inzwischen eingeräumt, dass es einem der Attentäter gelungen ist, hinter die Sicherheitsschleuse in die Abflughalle zu kommen. Gestern hatte sie das noch abgestritten. Das passte aber nicht zu den Fotos und Videos vom Anschlagsort. Regierungschef Binali Yildirim meint entsprechend selbstkritisch,
"O bize şunu gösterdi, demek ki
Es reicht offenbar nicht aus, das Gepäck von Fluggästen mit Röntgenstrahlen zu durchleuchten. Wir müssen gewappnet sein für den nächsten Angriff mit Waffen. Wir brauchen wohl zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.
Inzwischen ist ein weiteres schwer verletztes Opfer gestorben. Damit steigt die Zahl der Getöteten auf 43. Außerdem wurden knapp 250 Menschen verletzt. Der irakischen Armee und ihren internationalen Verbündeten ist offenbar ein empfindlicher Schlag gegen die Terrormiliz IS gelungen. Einer ihrer Konvois soll in der Nähe der Stadt Fallujah von US-geführten Luftangriffen getroffen worden sein.
The Iraqis are saying that the convoy had more than 500 vehicles in the desert southwest area of Fallujah.
Die CNN-Reporterin spricht von einem Konvoi, der aus rund 500 Fahrzeugen bestand und beruft sich dabei auf die irakische Armee. Den Angaben zufolge sollen rund 260 davon zerstört worden sein. Rund 150 Kämpfer wurden getötet. Die Islamisten wurden angegriffen, als sie sich gerade aus der Gegend um Fallujah zurückziehen wollten. Das irakische Militär hatte die Stadt gerade erst von der IS-Miliz zurückerobert. Cafés, Gehwege, alles voller Kinderwagen. Kein Wunder, in Deutschland sind letztes Jahr so viele Kinder geboren worden, wie seit 15 Jahren nicht mehr. Die Bundesstatistiker zählten insgesamt 738.000 Geburten, 23.000 mehr als im Jahr davor. Nach wie vor sterben in Deutschland aber mehr Menschen, als geboren werden. Das ist schon seit über 40 Jahren so. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist auf einem neuen Tiefstand. Aktuell sind bundesweit 2.614.000 Menschen ohne Job. Noch weniger Arbeitslose gab es zuletzt im Juni 1991. Damals waren gut 2,4 Millionen ohne Beschäftigung. Gleichzeitig sucht die Wirtschaft aktuell weiter neue Mitarbeiter. Die Zahl der offenen Stellen ist auf 665.000 gestiegen. Ein Aspekt verwässert die schönen neuen Zahlen allerdings. Als arbeitslos gelten Menschen ohne angemeldeten Job. Arbeitssuchende in einer Weiterbildung oder ein Eurojobber tauchen zum Beispiel heutzutage in der Arbeitslosenstatistik nicht mehr auf. Beim letzten Arbeitslosentiefstand vor 25 Jahren wurden sie noch mitgezählt. Coldplay hier mit einer bezahlten Version von Hymn for the Weekend. Der Song läuft auch bei YouTube, was bei Coldplay nicht so gut ankommt. Zusammen mit mehr als 1000 Musikern hat sich die Band in einem Brief bei der EU-Kommission beschwert. Sie meinen, Dienste wie YouTube entwerten mit ihren breiten Gratisangeboten auf unfaire Weise Musik. Die Künstler fordern die EU-Kommission deshalb auf, eine faire Rechtsgrundlage zu schaffen. YouTube wiederum verweist darauf, dass die Musiker inzwischen an den Werbeerlösen beteiligt werden. Rock am Ring ist dieses Jahr buchstäblich ins Wasser gefallen und wurde vorzeitig abgebrochen. Die Besucher sollen jetzt 40% des Eintrittspreises zurückbekommen. Das hat der Veranstalter angekündigt. Die Behörden hatten den Abbruch gegen seinen Willen durchgesetzt, wegen schwerer Unwetter. Der Veranstalter hat die Entschädigung jetzt mit seiner Versicherung ausgehandelt. Wer Geld zurückhaben will, muss bis Ende Juli die entsprechenden Formulare ausfüllen.
Was noch wichtig wird:
Auf den Balearen müssen Touristen ab morgen eine Touristensteuer bezahlen. Je nach Kategorie werden bei einem Aufenthalt auf den Inseln bis zu 2 Euro pro Tag und Person fällig.
Und sonst in der Welt?
Ab morgen wird in vielen deutschen Geschäften eine Gebühr für Plastiktüten fällig, der Umwelt zuliebe. In Ruanda wäre das undenkbar, denn dort sind Plastiktüten komplett verboten und das seit 8 Jahren. Schon bei der Einreise müssen Besucher mit strengen Gepäckkontrollen rechnen. Finden die Beamten Plastiktüten, werden saftige Strafen fällig. In Ruandas Hauptstadt Kigali müssen die Bewohner einmal im Monat selbst auf die Straße und die Tüten einsammeln, die bei den Kontrollen durchgerutscht sind. Die werden dann recycelt zu Zaunpfosten als Alternative zu Holzpfählen. Nicht umsonst gilt Kigali als sauberste Stadt Afrikas. Andere afrikanische Staaten wie Kenia und Tansania haben ähnliche Gesetze erlassen. Allerdings werden die nicht so streng durchgesetzt wie im autokratisch regierten Ruanda.
Chile will Übergewicht bei Kindern bekämpfen und verbietet deshalb seit dieser Woche Überraschungseier oder allgemeiner den Verkauf von ungesunden Lebensmitteln zusammen mit Spielzeug. Darunter fallen Produkte, die bestimmte Mengen an Salz, Zucker und Kalorien überschreiten. Ferrero, der Hersteller der Kinderüberraschungseier, hatte schon angekündigt, gegen das Gesetz zu klagen. Jetzt hat die Präsidentin Chiles ihren Plan verteidigt. Sie ist selbst Kinderärztin und kritisiert, dass Chile an der Spitze der Fettleibigkeitsstatistiken für Südamerika stehe. Demnach ist zum Beispiel die Hälfte der Sechsjährigen in Chile zu dick. McDonald's wäre mit seinem Happy Meal theoretisch auch von den neuen Regeln betroffen, erfüllt nach eigenen Angaben aber inzwischen die Grenzwerte für unbedenkliche Lebensmittel. Mit dem Gesetz folgt Chile einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. In Japan bekommen Männer ein Taschengeld von ihren Frauen zugeteilt, selbst wenn sie das Familieneinkommen allein bestreiten. Die Frau führt traditionell die Haushaltskasse. Lag das Taschengeld Ende der 90er Jahre während des wirtschaftlichen Booms in Japan bei durchschnittlich rund 700 Euro, bekommen Männer heute nur noch die Hälfte. Dabei schlagen allein schon Feierabendgetränke mit Kollegen monatlich mit mehr als 100 Euro zu Buche durchschnittlich. Eine Ursache ist die schwächelnde Wirtschaft in Japan, die bis vor 2 Jahren sogar unter einer Rezession litt. Das Land ist mit mehr als dem Zweifachen seiner Wirtschaftsleistung verschuldet, so hoch wie keine andere große Industrienation.
Wissensnachrichten.
Schamhaare, ja oder nein? Wie seht ihr das? Viele Frauen sagen auf keinen Fall. Eine Studie kalifornischer Forscher, die bestätigt das jetzt nochmal in den USA, sagen nämlich 80% der Frauen auf keinen Fall. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten ist da. Britta, da geht's so weit, dass sich Amerikanerinnen entschuldigen, wenn sie unrasiert beim Gynäkologen auftauchen.
Ja, 40% der Amerikanerinnen sagen sogar, dass sie sich extra für den Besuch beim Frauenarzt rasieren, entweder ganz oder ein Teil der Schamhaare. Das sind fast so viele wie die Frauen, die sagen, dass sie sich für die Ferien die Schamhaare wegmachen. Vorn liegt aber mit knapp 56% der Grund, wenn sie Sex planen.
Klingt irgendwie danach, dass die Frauen einfach glauben, dass sich das, ja, gehört.
Ja, das scheint so. Also in früheren Studien hat man eher gedacht, dass es daran liegt, dass sich Frauen die Schamhaare wegmachen, damit das Sexleben besser wird. Diese neue Studie zeigt jetzt, so einfach ist es nicht. Es gibt da viele Gründe. Aber die häufigste Antwort auf die Frage, warum rasierst du dich, war nicht, das macht mein Sexleben besser oder mein Partner mag das lieber so, sondern das ist hygienischer. Und das ist den Forschern negativ aufgefallen, dass manche Frauen denken, Schamhaar, das gehört sich nicht, das ist ungesund, denn das stimmt nicht.
Hat es denn überhaupt gar keine medizinischen Vorteile, die Schamhaare zu entfernen?
Jein, es gibt zwar schon Studien, die belegen, dass jetzt ohne Schamhaar weniger Filzläuse da sind, aber man kann ja auch ohne Rasieren für Hygiene sorgen. Und Rasieren oder Waxing, was man da alles macht, kann auch für Probleme sorgen, von allergischen Reaktionen bis Schnittverletzungen oder fiese Entzündungen. Und Schamhaar hat ja auch eine Schutzfunktion für die empfindliche Haut im Intimbereich. Die Mediziner sagen, wenn ihr euch jetzt wohler fühlt mit Intimrasur, macht das ruhig, aber glaubt nicht, dass es hygienischer oder gesünder wäre, denn das ist es nicht.
Okay, die Frage ist geklärt. Andere Frage noch dazu. Ist es denn eine Frage des Alters, ob man lieber untenrum kahl ist oder nicht?
Ja, das zeigt die US-Studie ganz klar. Die Altersgrenze liegt wohl so um die 40. Ältere Frauen sind eher für Schamhaare, jüngere Frauen dagegen. Auch in Deutschland gibt es diesen Trend. Eine Studie von 2008 zeigt, dass sich damals um die 90% aller 18- bis 25-jährigen Frauen die Schamhaare weggemacht haben. Kann natürlich sein, dass sich so ein Trend jetzt wieder umkehrt. In der Menschheitsgeschichte gab es ja auch verschiedene Phasen. Zum Beispiel in Europa der letzten Jahrhunderte waren Schamhaare völlig okay. Aber zum Beispiel in der Antike, da mochten es die Menschen auch lieber glatt.
Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in die Menschheitsgeschichte, in die Zeit der frühen Menschen. Da gab es außer dem Homo sapiens auch den Hobbit-Menschen.
Genau, das ist wissenschaftlich der Homo floresiensis, weil die Fossilien auf der indonesischen Insel Flores gefunden wurden. Das war eine sehr kleine Menschenart, nur so groß wie ein Kind wurden die.
Haben sich denn diese beiden Menschenarten getroffen, so wie der Homo sapiens und der Neandertaler?
Das könnte gut sein, schreiben Forscher jetzt im Journal of Archaeological Science. Sie haben eine rund 41.000 Jahre alte Feuerstelle auf Flores untersucht. Der Clou an der Sache, diese Hobbit-Menschen haben sehr primitiv gelebt, die haben aller Wahrscheinlichkeit nach Feuer überhaupt nicht genutzt, aber in dieser Höhle wurden Spuren von Holzkohle gefunden.
Die müssen also von anderen Menschen abstammen.
Ganz genau. Und die Forscher glauben, dass es vielleicht unsere Vorfahren waren, dass der Homo sapiens früher nach Südostasien gekommen ist, als bisher gedacht. Aber natürlich bräuchten sie da weitere Hinweise, um sicher zu sein. Wenn sich das belegt, dass der Homo sapiens schon damals auf der Insel Flores gelebt hat, könnte das auch eine Erklärung sein, warum die Hobbit-Menschen da verschwunden sind. Vielleicht hat sie der Homo sapiens verdrängt, genauso wie die Neandertaler.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zum ganz modernen Menschen, der und seine heutigen Erfolge wären ohne Kaffee vielleicht nicht denkbar gewesen. Aber Kaffeemaschinen können Forschern nicht nur beim wachen Denken helfen, sagen ja passenderweise italienische Forscher.
Ja, die haben Kaffeekapselmaschinen benutzt, um aus Bodenproben für eine Schadstoffuntersuchung bestimmte Stoffe herauszulösen. Sie haben dann die Bodenproben einfach statt Kaffee in die Kapseln gefüllt, denn sie haben gedacht, wenn eine Maschine aus den Kapseln dieses Kaffeearoma ziehen kann, geht das vielleicht auch mit diesen Schadstoffen.
Hat's geklappt?
Ja, das hat geklappt. Da war die Kaffeemaschine genauso gründlich wie ein teures Spezialgerät und auch noch viel schneller. 11 Sekunden statt sonst 16 Stunden.
Vielen Dank, Britta.
Wetter.
Heute Abend gibt es im Südosten noch Schauer und Gewitter, die in der Nacht nachlassen. Im Norden und Westen bleibt es meistens trocken. Morgen sind im Norden und Westen noch viele Wolken unterwegs. Ab und zu fällt auch Regen. Im Süden und im Osten scheint häufiger die Sonne. Dazu Höchsttemperaturen zwischen 19 und 30 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.